Im Endeffekt ist es halt so, dass sich halt viele junge und internationale Kollegen und Kolleginnen vor allem rekrutiere.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet: Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute auch mal mit Video oder erneut mit Video, wie die letzten Male. Eine spannende Gästin, die liebe Lilian von dem BR, aber ihr könnt oder sie kann sich auch gerne einmal selber vorstellen, dann hört ihr schon mal die Stimme und wisst dann auch gleich, um welches Thema es heute geht.
Ja, hallo, Lilian Dammann ist mein Name. Vielen, vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Freue mich sehr, hier teilzunehmen an deinem Podcast. Genau, ich bin beim Bayerischen Rundfunk und leite dort das Analytics-Team. Uns gibt es auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Wir haben vor 3 Jahren als BI-Team angefangen und vor allem für unsere großen digitalen Produkte, die BR-Mediathek und die Nachrichtenplattform BR24, angefangen, die ersten Dashboards zu bauen. Und von da an haben wir uns Stück für Stück weiterentwickelt und immer mehr Analytics-Services in den gesamten BR hineingetragen.
Super, ich glaube, das war ja schon die Zusammenfassung, über was wir uns heute unterhalten wollen. Heute geht es ja eigentlich so ein bisschen darum, um allen Gäste auch abzuholen, so ein bisschen, wie ist die Entwicklung, wie ist vielleicht auch der Reifegrad bei euch zum Thema Data-Driven, datengetrieben. Ich sage immer auch gerade aktuell immer gerne so Value-Driven, also wie kann man mehr Werte mit Daten generieren. Das ist ja das spannende Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Sehr cool. Lass uns doch eigentlich mal so einen Ist-Zustand erfassen. Was glaubst du, wo steht ihr jetzt? Und wenn man vielleicht Data-Driven in so einem Reifegrad erfassen könnte, was glaubst du, wo steht ihr jetzt und wo wart ihr, als du angefangen hast? Und wie war die Geschichte dahin?
Also, wir haben wirklich die verschiedensten Dateninitiativen hier beim BR. Also das beschränkt sich jetzt auch nicht allein auf mein Team. Es gibt einige Teams, die auch schon Machine Learning-Projekte anfangen umzusetzen. Wir machen natürlich auch viel, müssen natürlich auch viel nachholen, aufbauen im Bereich deskriptive Analytik. Ich denke, wir haben schon so eine gute Basis uns inzwischen erarbeitet. Aber es ist alles noch sehr im Anfangsstadium, würde ich trotzdem sagen. Also wenn man da mal so ein Completion Bar anlegen würde, glaube ich, dann sind wir vielleicht so bei 30%. Ja, und wie sind wir da hingekommen? Also ich glaube, viel Zeit hat uns gekostet, die Technologieauswahl. Das darf man, glaube ich, nie unterschätzen, dass man ja einfach auch für bestimmte Anforderungen, wir haben ja auch sehr spezielle Anforderungen, wir brauchen ja auch Live-Daten bei uns im Newsroom für die RedakteurInnen, die dort datenbasierte Entscheidungen für Inhalte treffen wollen. Das hat uns einfach vor sehr große Herausforderungen gestellt und wir haben da mehrere Technologie-Stacks ausprobiert und haben den jetzt eigentlich so vor einem Jahr, haben wir jetzt diese Entscheidung dann auch erst abgeschlossen. Ja? Also wir haben locker die ersten 1,5 bis 2 Jahre auch damit verbracht, Technologien auszuprobieren, die für unsere Anforderungen passen. Natürlich haben wir auch immer wieder Ergebnisse produziert, aber lösen die jetzt auch durch einen neuen Tech-Stack inzwischen wieder ab, für den wir uns jetzt final entschieden haben.
Cool, das heißt, ihr seid eigentlich irgendwie so ein bisschen hingegangen und habt so einen MVP-Ansatz genutzt, um so ein RFP abzulösen, also so um die Nutzer abzuholen, die das vielleicht noch nicht kennen, im Konzernkontext. RFP ist eigentlich sozusagen Request for Proposal, ist, glaube ich, die Abkürzung im Sinne von man fragt mit unterschiedlichen Use Cases, mit einer Art Fragebogen ja unterschiedliche Dienstleister ab, um eine Antwort zu bekommen auf die Fragestellung, die man halt eben an 2, 3, 4, 5 Anbieter hat. Und dann nimmt man, glaube ich, 3 Anbieter sind es ja meistens in die engere Auswahl, die pitcht man gegeneinander und entscheidet sich dann für einen. Aber so wie es jetzt bei euch sich anhört, Lilian, ist es ja, seid mit denen dann ja sogar weitergegangen und habt mit denen wirklich MVPs umgesetzt, also kleine Produkte, keine Datenprodukte, getestet, ob es funktioniert, und habt euch dann nach jetzt 1, 2 Jahren dafür entschieden, mit einem Stack weiterzugehen.
Absolut. Also wir haben für unsere großen zentralen Plattformen BR24 und Mediathek für beide Redaktionen erste Dashboards gebaut. Damals am Anfang noch mit Chartio, dann mit Data Studio und haben die dann auch ausgerollt und dann auch relativ iterativ dann auch weiterentwickelt und lösen die jetzt eben wieder durch einen neuen Tech-Stack ab, der jetzt eben der Finale sein wird. Genau, und haben uns jetzt eben, weil wir auch mit unseren Produkten in der Google Cloud arbeiten, jetzt für Google Looker dann als BI-Plattform entschieden.
Ja. Hätte ich jetzt auch geraten, ja, sehr schön, cool. Ja, das heißt, ihr habt, um so ein bisschen technisch einzutauchen, was ist die, wo liegen die Daten? Also BigQuery?
Ja, also inzwischen ist es so, dass alle Daten in BigQuery einfließen. Bisher sind das halt so 5, 6 verschiedene Datenquellen und wir versuchen jetzt natürlich die üblichen Verdächtigen, also alle Daten der Drittplattform dort jetzt auch peu à peu zu integrieren, sodass man am Ende eben alles abbilden kann in Looker, ja.
Cool. Das heißt, ihr modelliert dann die Daten. Habt ihr ein ETL-Tool, mit dem ihr die Daten in BigQuery zieht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, wir arbeiten halt, wir schreiben die ETL-Skript selber in Python und in Go, lassen die halt in den Docker-Container laufen und schreiben die dann nach BigQuery weg.
Cool. Datenquellen, wenn man jetzt rate, ist es dann eher Google Analytics für die Webseiten oder was läuft da noch mit rein?
Fürs Tracking nutzen wir Google Analytics 4, den serverseitigen Tag Manager.
Und da seid ihr schon richtig innovativ.
Ja, natürlich.
Sehr nice.
Genau, und nutzen halt den Streaming-Export nach BigQuery, was wirklich sehr gut funktioniert. Die Daten sind wirklich frisch und vollständig, was sehr schön ist im Vergleich zu GR3. Das war noch anders davor. Genau, und die restlichen Datenquellen integrieren wir eben, wie ich gerade beschrieben hatte. Ja.
Cool, dann um zu vervollständigen, die Daten kommen, Daten werden abgelegt, Daten werden modelliert, Daten werden in Looker reingeschoben und Looker dann...
Wir nutzen ja Looker für die Datenmodellierung. Also Looker macht ja nicht nur die Visualisierung, sondern wir...
Auch die, okay.
...dort über LookML.
Ah ja, stimmt, genau. Das ist der... Ein Vorteil oder eben ein, genau, je nachdem, wie man es sieht. Ich bin da geteilter Meinung, weil auf der anderen Seite, wenn du das Visualisierungstool eben ablösen wollen würdest, hättest du die Situation, dass du die Großteil der Modellierung eben im Looker gemacht hättest und kannst nicht so Plug and Play die Visualisierungstools austauschen, würde ich es jetzt bezeichnen. Dafür bist du, glaube ich, aber mit Looker jetzt schneller unterwegs für die Datenmodellierung und dann auch Darstellung. Ja, eigentlich cool. Ja, und wie muss ich mir dann so einen Self-Service-Ansatz bei euch vorstellen? Also du hast ja schon vorhin gesagt, Lilian, dass du recht viele oder dass ihr recht viele Stakeholder ja eigentlich habt, die auch Echtzeitdaten wollen. Und ich würde immer behaupten, dass Echtzeit oder Near-Time-Data eins der Königsklassen sind, die gut zu bereitzustellen und darauf Entscheidungen treffen zu können. Wie muss ich mir bei euch sowas vorstellen?
Also im Self-Service bieten wir die jetzt bisher noch nicht an. Also wir haben halt Dashboards jetzt gebaut. Also man muss sagen, wir sind jetzt erst am Beginn des Jahres sind wir erst auf Looker jetzt umgestiegen, haben jetzt auch einen relativ ausführlichen Anforderungsprozess zusammen mit dem Management auch gemacht. Also es gab dann auch noch einen Referenten von unserem Direktor sozusagen, mit dem wir dieses Anforderungsmanagement zusammen mit der Redaktion gemacht haben. Und wir haben jetzt eben ein zentrales Newsroom-Dashboard, das eben ja Live-Daten liefert, ja, und zwar für alle relevanten Metriken. Und mit dem Self-Service haben wir jetzt noch gar nicht richtig angefangen. Jetzt, ich meine, kommt drauf an, Definitionssache ist jetzt das Nutzen von Google Analytics und anderen Tools, ist das jetzt schon Self-Service, ja oder nein? In Looker ongeboardet haben wir jetzt bisher noch keinen der Kolleginnen und Kollegen, fangen das jetzt aber dann an und machen das jetzt auch erstmal so, dass wir erstmal eine kleine Gruppe von Stakeholdern einladen. Das sind jetzt die ersten 8 Leute aus verschiedenen Redaktionsteams und auch aus dem Referenten- und Programmbereichsleitungsbereich, sind dann verschiedene Hierarchiestufen einfach, die wir jetzt eben trainieren wollen, selber auf Basis von Looker, Reports und Dashboards zu bauen, ja. Und da gehen wir auch eben wieder in kleinen Schritten vor. Eine kleine Gruppe an Data Champions bilden wir aus und die tragen das dann immer weiter ins Haus. Und ich glaube, am Ende des Tages wollen wir natürlich dann eine fixe Analystenrolle in jedem Redaktionsteam haben und auch ausstatten.
Embedded Analyst?
Ja, also diese Rolle gibt es in den Redaktionen tatsächlich jetzt schon, nur dass die Leute, die den Job bisher gemacht haben, halt immer die Excel-Tabellen überall händisch zusammensammeln mussten. Und damit wollen wir ihnen natürlich das Leben einfacher machen. Und ich schlage immer die Tür im Kopf zusammen, wenn ich höre, wie das aktuell läuft.
Ja, die Zuhörer, die schon länger bei mir zuhören, kennen das. Ich finde, ich fange immer... werde immer sehr laut und stinkig, wenn die großen Berater oder Berater generell in Unternehmen reingehen und sagen, naja, man startet mit einer Dateninitiative und macht ganz tolle Data Science, AI, ML-Themen, wo ich sage, ey, setzt euch doch mal bitte hin und rechnet die manuelle Zeit zusammen für die Excel-Reports und wenn ihr die einmal ablöst, ihr habt doch die größte Situation gerade, dass ihr Ressourcen braucht, dann ist doch schon damit der Mehrwert geschaffen, irgendwie Stellen freizuschaufeln, die dann wieder was Besseres machen können. Das ist doch der beste Use Case, den ihr haben könnt. Ja. Deswegen musste ich lachen, weil das ist der auch der erste Use Case, den wir intern bei uns jetzt hier abgelöst haben.
Ja, also ich finde total wichtig, dass man seine Talente gut einsetzt. Und ich meine, Excel-Tabellen zusammen zu telefonieren, ist jetzt, finde ich,
ein spannender Aufwand. Nee. Und macht, glaube ich, auch die Analysten nicht ganz glücklich. Du hast Data Champion gesagt. Wir nennen die Power User. Das sind die Leute, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die als erstes mit dem Visualisierungstool trainiert, damit die das verstehen, wie es funktioniert, um dann zu gewährleisten, höchstwahrscheinlich den First-Level-Support nicht bei euch auflaufen zu lassen, sondern den bei diesen Data Champions, Power Usern auflaufen zu lassen, um zu gewährleisten, dass ihr Jünger rekrutiert habt, die gut über euch sprechen.
Ja, und dass wir auch einfach bestimmte Anfragen nicht mehr bei uns haben, ja, sondern dass unsere Analysten bei mir im Team, dass die dann eben fundiertere Sachen machen können, als so im Alltagsgeschäft vielleicht nötig ist. Ja, wir denken da an AB-Tests, an wirklich Langzeitanalysen, solche Dinge. Aber dass eben so das, was man fürs tägliche Doing braucht, dass das eben schnell rausgesucht werden kann von diesen Datenvorreitern sozusagen.
Super. Dann seid ihr aber mit eurer Initiative, die ihr da macht, also mit dem Stand, den du jetzt gerade kommunizierst, eigentlich schon relativ weit, finde ich, weil das eigentlich eine coole Initiative ist. Ich verstehe jetzt, dass ihr es erstmal mit euren Webdaten nur macht. Ist da irgendwie der Gedanke auch hinter, das mit weiteren Unternehmensdaten, mit weiteren Third-Party-Daten zu machen?
Also mit allen Nutzerdaten. Also es wird eigentlich weniger eine Business Intelligence, sondern eher eine Audience Intelligence, was wir hier aufbauen, weil wir ja vor allem den Fokus auf die Nutzerdaten haben, sei es auf eigenen Plattformen oder auch auf Drittplattformen. Jetzt Unternehmensdaten, HR, Controlling, das ist jetzt erstmal nicht eingeplant, dass wir es dahingehend erweitern.
Es wäre dann eine zweite Abteilung, also damit beschäftigt sich dein Team gerade nicht oder wäre es schon deine Aufgabe, aber ihr sagt, das ist jetzt ein Happen zu viel.
Abteilung, weil wir sind ja jetzt hier auch ganz nah an den Produkten aufgehängt, in der Softwareentwicklung. Das wäre dann sicher eine andere Abteilung, ja.
Was mich immer ganz, ganz spannend interessiert, wo hängt so ein Team, um so ein gewisses Gefühl zu bekommen, die manchen hängen es unter Sales, die anderen hängen es irgendwie unter Finance, die anderen hängen es in ein Produkt, die anderen haben gar nicht so ein Team, sondern sind irgendwie analog Spotify in Squads aufgegliedert, weil dann dieser Embedded Analyst eben entsteht. Wie muss ich mir bei euch die Organisation in dem Bereich vorstellen?
Das ist tatsächlich auch gerade eine offene Frage. Also wir sind in der Produktentwicklung aufgehängt. Genau. und haben jetzt aber Anfang, jetzt im September auch nochmal Workshops dazu, wie wir das mit der Organisation künftig handhaben werden, weil das Team natürlich immer größer wird und auch unsere Aufgabenbereiche perspektivisch wachsen. Natürlich kommen jetzt auch die ersten ML-Projekte dazu. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen, ob das so bleiben soll, ob wir das verändern wollen, wie da in Zukunft die Strategie, die Architektur und dann eben darauf aufbauend auch die Organisation am besten sein sollte. Aber spannend. Aktuell.
Ja, ist, du sagst, wie wenn sich die Organisation an sich dreht, dann kann sich auch die Aufhängung des Teams verändern. Und natürlich muss man sich auch immer überlegen, wo haben die Insights, die eigentlich aus den Daten entschieden werden, oder wo können eigentlich dann die Actions hingeleitet werden und wie hängt man da gut zusammen? Genau. Hast du spannende, interessante Use Cases? Hast du Erfahrungen, die du gerne mit uns teilen würdest, wo du sagst, das hat uns so ein bisschen geholfen, dieses ganze Thema so ein bisschen erwachsener, reifer werden zu lassen in der Organisation?
Wie meinst du genau?
Also denn spannendes Thema war ja jetzt gerade zum Beispiel, wie geht ihr den Ansatz der Technologieauswahl an? Da seid ihr ja nicht hingegangen und habt irgendwie auf dem Papier entschieden, sondern habt ja wirklich auf dem Feld unterschiedliche Use Cases aufgestellt und dann auf Basis von Kriterien entschieden, was ist das beste Toolstack? Habt ihr sowas in der Art und Weise auch mit Google an sich gemacht? Oder warum habt ihr euch für Google entschieden? Oder sagst du, ja, da will ich dir nichts in den Mund legen, aber auch Google Analytics hat ja zum Beispiel, wenn man das mit anderen Tools, glaube ich, vergleicht, einen hohen Self-Service-Charakter. Ich glaube, von der UX ist Google Analytics irgendwie, wenn man Adobe neben Google legen würde, dann würden sich, glaube ich, alle auf Google stürzen.
Ja. Also ich glaube, für uns war immer der Bottleneck die Live-Daten. Ja? Also wie kriegen wir das vernünftig abgebildet und zwar auch mit Metriken, die jetzt über Standardmetriken hinausgehen. Ja? Also weil wir noch ein paar andere Erfolgskennzahlen haben. Und das hat eigentlich die ganze Technologieauswahl sehr stark getrieben. Und natürlich dann vor dem Hintergrund, dass wir Google-Produkte nutzen, war das dann quasi immer der nächst logische Schritt im Prinzip, zumal uns auch die Technologie als solches einfach auch begeistert hat, ja, und die einfach viele unserer Probleme, wir sind auch ein sehr kleines Team, auch einfach lösen konnte, vernünftig, ja.
Wie groß seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt 10 Leute.
Ja. Okay. Aber 10 Leute hört sich ja jetzt nicht so klein an. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die haben irgendwie 2 Mann, 3 Mann.
Genau, also wir sind 2 Analysten, ein Data Engineer, 2 Juniors, noch 2 Data Scientists, ein Machine Learning Developer und Werkstudenten. Genau, also es sind aber auf verschiedene Disziplinen aufgeteilt.
Ja, jetzt habe ich es verstanden, okay, ja.
Den Architekturpart waren wir jetzt sehr lange und sehr stark unterbesetzt und haben jetzt gerade erst da 2 neue Leute onboardet und holen uns jetzt auch nochmal Freelancer als Unterstützung rein, weil jetzt einfach auch unser Erfolg so groß war, dass jetzt natürlich immer mehr Anforderungen kommen und wir jetzt auch mit dem Reporting auch nicht nur unsere großen Produkte unterstützen sollen, sondern eben auch die vielen anderen Angebote, die wir auf unseren eigenen, aber auch auf Drittplattformen machen, sodass wir jetzt einfach sehr hohe Nachfrage haben und auch einfach dringend im Engineering-Bereich Support benötigen.
Ja, siehst, da habe ich mich jetzt erwischt, dass ich in meiner Denke war. Wir haben nämlich explizite Teams für Analytics und ein explizites Team sozusagen für Marketing Technology, ein explizites Team für Data Engineering. Und natürlich, wenn du jetzt in deinem Konstrukt aufgebaut bist und 10 Leute hast, aber in den 10 Leuten unterschiedlichste Disziplinen. Ja, und dann ist es ja nicht nur eine Plattform, um die ihr euch kümmert. Ne? Du hast, kannst du eine Zahl nennen? Wie viel sind es insgesamt?
Also wenn wir alle unsere Angebote über alle Plattformen hinweg zählen des BRs, ich meine, wir betreiben ja einen Fernsehsender, eine Radiostation, das heißt, wir haben irre viel Content, den wir auf linearem Wege schon publizieren. Und wenn wir alle unsere Online-Angebote zusammenfassen, sind das ein Stück über 200 aktuell.
Ja. So, und jetzt wieder 10 Leute zu 200 in 10 Leute in unterschiedlichen Disziplinen, dann wird ein Schuh draus, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist. Wie ist bei euch die Situation mit dem Recruitment? Sagt ihr, hell yes, wir finden sehr viele Leute, oder sagt ihr?
Eine konstante Herausforderung, sage ich mal. Auch wir haben jetzt auch noch 2 weitere Stellen ausgeschrieben, die ich schon seit langer Zeit noch also nicht besetzt bekomme. Zusätzlich ins Nadelöhr bei mir in dem Fall, jetzt wo wir öffentlich-rechtlich sind, sind eben auch die Verträge. Wir haben nur 2 Jahresverträge, die wir anbieten können. Und da stehen wir natürlich im Vergleich sehr schlecht da, einfach von den Vertragsbedingungen her. Ich meine, wir haben halt einfach so Institutionen wie die KEF, die Kommission für zur Ermittlung des Finanzbedarfs, also sehr starke budgetäre Einschränkungen auch im HR-Bereich. Können wir eben keine festen Stellen ohne weiteres schaffen und haben einfach 2 Jahresverträge. Damit wir natürlich flexibel kündigen können und mit unseren öffentlichen Geldern verantwortlich wirtschaften können. Aber es hat natürlich bei uns den Nachteil im Tech-Bereich, dass wir es irre schwierig haben, Leute zu finden. Im Endeffekt ist es halt so, dass sich halt viele junge und internationale Kollegen und Kolleginnen vor allem rekrutiere. Also mein internationales englischsprachiges Team.
Cool. Das heißt aber, ihr bietet auch Homeoffice an, oder?
Ja,
aber das ist auch schon mal total innovativ und ein großer Wettbewerbsvorteil definitiv, um zu sagen, hey, wenn ich jetzt richtig verstehe, full remote, was ja,
ja.
Also genial ist.
Also mein Team, ich bin regelmäßig im Büro, 1-2 andere Kolleginnen noch, aber der Rest des Teams, wir sind komplett remote und einige von denen haben sich auch noch nie live getroffen jetzt über die Pandemie.
Ja, das ist bei uns, ich war letzte oder vorletzte Woche einmal kurz im Büro. Und
2 Beine haben.
Wie bitte? Ja, genau.
Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
Ja, oder man läuft an einem neuen Kollegen, Mitarbeiter vorbei und sieht ihn sozusagen im Blickwinkel, in dem man sie noch nicht gesehen hat, sondern so vielleicht mal von der Seite. Man läuft einfach vorbei und denkt, nein, kenne ich nicht. Freundlich Hallo sagen, ja, aber dann einfach weiterlaufen. Und im Nachhinein fällt einem ein, der gehört ja bei uns hier mit in den Bereich rein. Weil wenn man ihn dann von vorne sieht, das sind schon die lustigsten Szenen entstanden mit unterschiedlicher Wahrnehmung der Staturen Körpergröße und Co. Das war schon spannend. Ja, aber ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung irgendwie. Ich glaube, ihr baut was richtig Cooles auf. Es ist ja, wenn man das so, das soll nicht respektierlich rüberkommen, aber als Bayerischer Rundfunk hat man so das Gefühl, dass da vielleicht gar nicht so was Cooles entstehen kann. Ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen.
Ich kriege dieses Feedback öfter, dass man denkt, also dass man allein schon in der Cloud unterwegs ist, da schlackern vielen schon die Ohren. Und dass wir dann auch noch GA4 und Looker nutzen, das ist offenbar etwas, was man von uns nicht erwarten würde.
Ja, aber weil es ein total innovatives Tech-Stack ist, also ja, innovativ im Sinne von sehr neue Technologien einfach, ja, was ja echt cool ist. Kann auch dem geschuldet sein, dass ihr ja das erst aufsetzt. Aber trotzdem.
Ja, absolut. Also wir hatten ja das Privileg, zumindest, dass wir einigermaßen auf der grünen Wiese anfangen konnten. Und mir war es an der Stelle natürlich absolut wichtig, dass wir jetzt auf einen Tech-Stack setzen, der auch in 5 Jahren noch für uns funktioniert. Hoffentlich. Ja, also ja. Auch mit den rechtlichen Änderungen, die es gegeben hat, kann ich im Nachhinein nur sagen, dass das sich bewährt hat, ja.
Okay, cool. Aber und auf der Basis dann auch so ein Team zusammenstellen, was ja auch gut funktioniert und dann auch mit den Begebenheiten mit Team und mit dem coolen Tech-Stack eigentlich ja auch innovative Sachen dann auch wirklich an den Mann bringen mit den Power-Usern oder mit den Data-Champions, wie du sie nennst, wo dann auch irgendwas passiert oder wo auch was passiert. Hast du das Gefühl oder kannst du schon durch die Google Analytics-Nutzung oder irgendwie durch die Looker-Nutzung, hast du ja jetzt gesagt, das ist noch nicht so weit ausgeprägt, sagen, dass die Redaktion dadurch Entscheidungen treffen konnte, die irgendwie zum Erfolg geführt haben?
Ja, absolut. Also durch Looker ging es ja noch gar nicht, aber ich meine, die Tracking-Daten sind ja nicht die einzigen Zahlen, auf die die Kolleginnen und Kollegen schauen. Es gibt ja noch eine Reihe von SEO-Tools, die wir nutzen, die wir auch quasi als Basis, als Datenquelle für unsere Dashboards genutzt haben. Und ja, das hat auf jeden Fall schon großen Impact gehabt, vor allem auch unter der Pandemie natürlich, jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl. Im News-Segment ist SEO da natürlich irre wichtig für uns und das hat auf jeden Fall schon stark geholfen, so zumindest auch die Rückmeldung aus der Redaktion und auch an den Zahlen sieht man das eben ebenfalls, wie gut wir uns entwickelt haben, ja.
Gibt es einen besonderen Trick, wo du sagst, das hilft, Leute an Google Analytics zu gewöhnen, also dass die mehr reinschauen? Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass vor 5 oder 7 Jahren vielleicht die Redakteure gar nicht so arg darauf geachtet haben, wie die Klickzahlen sind, wie die Views auf Artikel sind. Ich glaube, das hat sich jetzt total geändert. Aber es war auch eine Umstellung. Hast du damit begleiten können, die Umstellung zu gewährleisten? Also, dass die Leute dann auch nach Zahlen aktiv fragen?
Also, den einen Trick, glaube ich, gibt es nicht. Also ich glaube, was vor allem diesen Wandel befördert hat, sind die Nachfragen aus dem Management. Ja, es ist einfach für uns irre wichtig, relevant zu bleiben als Öffentlich-Rechtliche, den Menschen in Bayern die inhaltlichen Angebote machen zu können, die sie eben benötigen. Und wir wollen da auf jeden Fall erfolgreich sein. Und wird eben von der Geschäftsleitung eben auch so vorgelebt und nachgefragt. Und damit kommt es auch sehr automatisch. Und was auch nochmal so einen zusätzlichen Schub gegeben hat, war eben die Implementierung eines neuen SEO-Teams auch im Newsroom, für die das natürlich ganz selbstverständlich war, auf Zahlen zu gucken. Und das hat, glaube ich, auch das komplette Umfeld nochmal befruchtet von dort aus. Ja. Also klar haben wir unseren journalistischen Anspruch und unsere qualitativen Guidelines, aber das hatten wir schon immer, auch im linearen Bereich mussten wir uns an Quoten messen lassen und klar haben wir diese Richtlinien immer noch, aber in diesem Rahmen wollen wir natürlich so erfolgreich wie möglich sein.
Lilian, wenn du nicht beim BR sitzen würdest, sondern irgendwie bei einem anderen, ich habe morgen, wenn wir, also die Leute, die jetzt sozusagen dann irgendwann diesen Podcast hören, morgen am 20. August wird von Sport 1 der Podcast live gehen. Das geht ja auch in deine Richtung, also sehr sehr redaktionell getrieben, natürlich ein bisschen anderes Format. Was würdest du den Personen raten oder wenn du selbst in der Position wärst, so ein Team nochmal neu aufzubauen? Ja, in einem Medium-Kontext würde ich es jetzt mal bezeichnen. Was wären so für dich die ersten Schritte, die du machen würdest? Und was wären die Fehler vielleicht, die du auch auf keinen Fall mehr machen wollen würdest?
Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, ich würde immer die Empfehlung geben, dass das, also wenn man jetzt relativ neu startet zumindest, ja. Also, dass man das sehr eng mit dem Management einführt, dass man, also klar, es wirkt natürlich erstmal so, dass es ein reines Tech-Thema ist, aber das ist natürlich irreführend. Also, es braucht ja auch eine Datenstrategie. Zahlen sind immer eine Übersetzung von Unternehmenszielen und spätestens da braucht man eben die Unterstützung vom Management. Die haben wir inzwischen auch voll und ganz. Aber am Anfang wurde das, glaube ich, ein Stück weit so als technisches Thema gesehen und das hat uns im Prozess einfach etwas verlangsamt. Ich meine, wir haben Zeit ja trotzdem sehr gut genutzt, auch für unsere Technologieauswahl, weil wir hatten auch am Anfang kein eigenes Budget, was vielleicht auch so einer der Dinge wäre, sich gleich Gedanken über ein Budget zu machen, das man eben zuordnet. Also welche Punkte gäbe es noch? Ein Recruiting-Prozess finde ich ist auch irre wichtig im Nachhinein. Ich meine, wir sind eben in der Softwareentwicklung und wir hatten am Anfang eben noch den Prozess genutzt, den wir auch nutzen, um Softwareentwickler einzustellen. Und da bin ich auch ein, zwei Mal voll auf die Nase gefallen. Das war einfach überhaupt nicht der richtige Recruiting-Prozess für ein Data-Team. Und ich habe das dann Stück für Stück angepasst, dass wir eben andere Bewerbungsaufgaben haben, andere Fragen stellen, anderen Prozess eben einfach aufsetzen. Seitdem funktioniert es sehr gut. Das ist, finde ich, ist auch aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt beim Aufbau eines Datenteams, dass man eben auch genau weiß, wie man überhaupt zu seinen Leuten kommt.
Ja, ist gut. Ich glaube, du brauchst immer in der Datenstrategie oder datengetrieben zu etablieren, brauchst du echt top-down, weil die Entscheidungen von da getroffen werden. Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut gesagt, weil ansonsten, wenn nicht nachgefragt wird, auf was wir steuern oder dass auf diese Elemente gesteuert wird, dann wird immer wieder auf die für sich selber entschiedenen KPIs geschaut und die sind vielleicht nicht die, die dem Unternehmenserfolg zusprechen, also wirklich eine KPI sind. Und aktuell ist der Fall, dass wir in jeder Art und Weise die Ressourcen brauchen und da ist es, glaube ich, wirklich Krieg draußen auf dem Markt aktuell mit den Recruitern, mit den Headhuntern, da die guten Leute zu finden und die dann auch langfristig für einen zu binden, ja.
Ja, und noch so ein anderes Learning war eben auch ein Requirements-Prozess, wenn wir jetzt schon dabei sind. Also einen wirklich sauberen Anforderungsprozess, sich schon frühzeitig darüber Gedanken zu machen, ja. Sonst artet das schnell aus, ist meine Erfahrung, ja. Dass wenn man dann nicht so eine klare Struktur hat, mit einigen Teams ist das auf Anhieb sehr gut geglückt, mit anderen weniger gut. Und da macht es auch Sinn, das von Anfang an gut zu steuern und sich auf alle Eventualitäten auch vorzubereiten.
Was man sich sicher sein kann, wenn man nämlich dieses Teil einmal gut etabliert hat, dann ist es nicht nur der kleine Finger, der dann kommt, sondern ich glaube, das ist dann immer die ganze Hand oder der ganze Arm, der ja dann eingefordert wird und dann wird man mehr oder weniger überrannt. Ja, das stimmt. Und wenn man dann nicht genau Sachen priorisieren kann und irgendwie vor sich legen kann, dann bricht das Projekt wieder in sich zusammen. Ja, vollkommen richtig. Sehr gut. Das hilft mir auch nochmal so ein bisschen, weil es sind eigentlich die gleichen, ähnlichen Themen, die wir immer wieder haben und die ich auch früher in einer Beraterlaufbahn festgestellt habe, dass es immer wieder die Punkte sind, mit denen man sich beschäftigen muss. Deswegen sind, glaube ich, auch die Tipps, die du jetzt gerade gegeben hast, dass man, wenn du in einem anderen Stuhl sitzen würdest, die richtigen, weil das die Themen sein werden, mit denen man sich eben wieder beschäftigt. Ja, die für mich entscheidende Frage und mehr oder weniger eine der letzten Fragen, Lilian, ist, machst du überhaupt noch was privat mit Daten oder wenn du was mit Daten machst privat, was machst du damit?
Also ich bin insgesamt ein sehr datengetrieben funktionierender Mensch, sprich ich, wenn mir irgendetwas Neues begegnet im Alltag oder ich irgendeine Entscheidung treffen muss, ich muss das immer alles erstmal recherchieren, das ganze Internet dazu durchlesen, mir alle Zahlen dazu zurechtlegen und dann kann ich mich entscheiden. Ja. Also das ist so, wie ich Daten im Alltag nutze. Viele wissenschaftliche Publikationen.
Ja, sehr gut.
Ja. Nee, das ist auch etwas, was mich privat begleitet, nicht nur im Beruf.
Ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich glaube, bei 90% der Analysten würde man so eine ähnliche Antwort bekommen, wenn ich ehrlich bin. Es ist immer so der Blickwinkel, auf den man so drauf guckt, weil als Analyst tickt man, glaube ich, eben so, Sachen zu vergleichen, Sachen irgendwie zusammenzufügen aus unterschiedlichen Datenquellen und dann irgendwie eine Entscheidung darauf zu treffen. Ja. Nutzt ihr eigentlich, das hast du gerade vorhin beim Recruitment-Prozess gesagt, nutzt ihr eigentlich Brainteaser oder was für Art und Weise der Aufgaben nutzt ihr, um irgendwie eure Talente rauszufiltern?
Also es kommt immer darauf an, suchen wir einen Engineer, suchen wir einen Analysten oder Data Scientisten. Also wir nutzen als Basis Codility als als Coding-Plattform, wenn es irgendwie darum geht, Python oder SQL-Skills abzufragen. Und bei den Analysten nutzen wir dann auch wirklich maßgeschneiderte Aufgaben, also aus dem Alltag von uns, dass wir denen einfach einen Datensatz schicken und dann bestimmte Aufgabenstellungen daran anknüpfen. Meistens cool. Ist es so eine Kombination, es kommt immer ein bisschen auf den Job drauf an. Wir suchen auch einen Tracking-Manager aktuell oder Tracking-Managerin, da haben wir dann wieder andere Aufgaben gestellt. Aber meistens so, dass wir eine sehr realitätsnahe Aufgabe stellen. Ne?
Jo, vielen, vielen Dank. Möchtest du von deiner Seite noch sozusagen ein Schlusswort formulieren?
Ich habe mich natürlich sehr gefreut über deine Einladung und bin sehr gespannt,
was auf du das Feedback. Genau, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die sehr kurzweilige Folge. Ich glaube, die Gäste wissen, dass man immer sehr lange über so Themen sprechen kann und dass es innerhalb von der kurzen Zeit, die ich mir immer selbst gesetzt habe, von so einer halben Stunde bis 35 Minuten, es immer sehr schwer ist, alles unterzubringen und dann auch in die Tiefe einzutauchen. Aber ich glaube, wir haben heute einen super, super Überblick über dein Team, über deine Aufgaben bekommen und wo ihr eigentlich gerade steht. Solltet ihr die Folge zum ersten Mal hören, beziehungsweise den Podcast zum ersten Mal hören, würde ich mich freuen, wenn ihr auf Spotify, Apple Podcasts und Co. den Abonnieren-Button drückt und oder bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Vielen, vielen Dank.